The Pioneer Briefing, der Podcast.
Guten Morgen, mein Name ist Chelsea Speaker und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Tag. Heute ist Freitag, der 18. Oktober.
It's a pleasure to see you again. By the way, the president sends his personal regards. He has, as you know, a very high regard for you.
Das hat ein noch etwas frischerer Joe Biden vor 11 Jahren gesagt, als er die damalige Kanzlerin Angela Merkel besucht hat. Damals war er Vizepräsident unter Barack Obama. Heute ist Joe Biden wieder in Berlin, zum letzten Mal als Präsident. In 3 Monaten gibt er das Amt ab. Biden trifft heute nochmal den Kanzler. Es ist ein etwas glanzloser Abschied. Eigentlich sollte es mal ein Staatsbesuch werden mit großem Tamtam, aber wegen Hurricane Milton wurde das Ganze verschoben und der Nachholtermin massiv abgespeckt. Kein Staatsbankett, keine Rede an die Öffentlichkeit, nur ein Statement mit dem Kanzler. Scholz und Biden waren füreinander wichtige Partner gewesen in den letzten Jahren. Der Schulterschluss bei der Unterstützung der Ukraine hat eine wichtige Achse gebildet. Diese Wichtigkeit zeigt sich auch daran, dass heute zu dem Treffen der beiden auch Emmanuel Macron und der britische Premierminister Keir Starmer dazukommen. Es hätte also auf jeden Fall Substanz gegeben für einen Abschied Bidens in allen Ehren. Bei den Vorgängern war es manchmal anders. Donald Trump hat in 4 Jahren kein einziges Mal Angela Merkel in Berlin besucht, anders als Barack Obama. Der ließ sie schon in Berlin feiern, bevor er Präsident war, im Wahlkampf 2008. 200.000 Menschen kamen vorbei. Was für eine Show.
I come to Berlin, as so many of my countrymen have come before. Although tonight I speak to you not as a candidate for president, but as a citizen. A proud citizen of the United States and a fellow citizen of the world.
8 Jahre später, am Ende seiner Präsidentschaft, kam er gleich 3 Tage nach Berlin. Mit Angela Merkel konnte er gut. Aber er hat damals schon davor gewarnt, dass sich Russland und der Westen voneinander entfernen würden. Man blicke unterschiedlich auf die Welt.
So, I've sought a constructive relationship with Russia, but what I have also been is realistic in recognizing that there are some significant differences in how Russia views the world and how we view it.
Recht sollte er behalten. Obamas Vorgänger George W. Bush hatte zu Deutschland ein eher kühleres Verhältnis. Dass Deutschland unter dem Kanzler Schröder nicht mit in den Irakkrieg gezogen war, fand in der deutschen Bevölkerung viel Zustimmung, aber im Oval Office natürlich nicht. Als Bush zum Abschiedsbesuch nach Deutschland kam, gab es ein Treffen der Kanzlerin im Gästehaus der Bundesregierung auf Schloss Meseberg, 70 Kilometer vor Berlin. Keine große Rede zu den Berlinern, nur eine kleine Pressekonferenz, bei der Bush vor dem Iran und dessen Atomprogramm gewarnt hat.
The Iranian regime has made a choice so far, and it's a bad choice for the Iranian people.
Einen großen Auftritt bei seinem letzten Besuch in Berlin hatte ein anderer Republikaner. Ronald Reagan kam 1987 in den eingemauerten Westen der Stadt. Reagan war damals nicht überall beliebt als erzkonservativer Ex-Schauspieler aus Übersee. Vor dem Brandenburger Tor hat er sich an den sowjetischen Staatschef Michail Gorbatschow gewendet mit legendären Worten.
Mr. Gorbachev, open this gate. Mr. Gorbachev, tear down this wall.
Manch einer hat damals die Nase gerümpft, weil kaum einer in Deutschland geglaubt hat, dass die Mauer jemals fallen würde. Und 2 Jahre danach tat sie es doch. Reagan war damals bereits im Ruhestand, aber die Geschichte hatte ihm recht gegeben. Der letzte Berlin-Auftritt des Joe Biden fällt kleiner aus vielerlei Gründen. So ist das. Das große Rad der Geschichte richtet sich nicht nach dem Einzelnen, auch nicht nach Präsidenten. Unsere weiteren Themen heute Morgen. Im Interview spricht mein Kollege Gabor Steingart mit Venture Capitalist Hendrik Brandes. Als Investor und Gründer hat er keine Angst vorm Scheitern.
Es gibt ein Lebensmotto bei uns, das immer heißt, the biggest reason for failure is not having tried it.
Unsere Börsenreporterin Anne Schwedt berichtet über die Verkaufszahlen des US-Einzelhandels. Wir schauen auf die schlauesten Städte Deutschlands und den größten Kürbis Europas. Elon Musk verkörpert die Vision eines Unternehmers, der die Welt durch bahnbrechende Innovationen verändert, wie kein anderer. Ob gut oder schlecht, das müssen Sie entscheiden. Aber er lässt sich von dem Sprichwort leiten, wer es nicht versucht, ist schon gescheitert. Das sieht man deutlich an seinem Startup SpaceX, denn das schaffte vor wenigen Tagen etwas Besonderes. Eine SpaceX-Rakete hob ab und ist danach quasi wieder im Rückwärtsgang auf der Startrampe gelandet.
Diese erste 71 Meter hohe Stufe ließ das Unternehmen zum ersten Mal mit Hilfe von riesigen Metallarmen abfangen und erbrachte damit eine weitere neuartige technische Leistung auf dem Weg zu einem wiederverwendbaren Raumfahrtvehikel.
Traditionell wurden Trägerraketen, die Satelliten oder Raumkapseln ins All gebracht haben, in der Atmosphäre zerstört oder stürzten ins Meer. Das heißt, für jeden Start müssen die Raketen komplett ersetzt werden. Viel Müll und viel Geld. Mit der Entwicklung der wiederverwendbaren Booster-Rakete hat SpaceX dieses Problem gelöst. Wohin geht diese Reise von Elon Musk und seinen Projekten? Und welche Ideen und Unternehmen werden uns in diese Zukunft führen, auch hier in Deutschland? Das hat Gabor Steingart interessiert und deshalb hat er den Mitbegründer des Risikokapitalgebers Early Bird, Hendrik Brandes, zu uns auf unser Medienschiff The Pioneer One eingeladen. Seit Jahren unterstützt Hendrik Brandes junge Unternehmen mit seiner Business-Expertise und heute teilt er im Studio seine Gedanken zum Potenzial der nächsten großen technologischen Revolution. Hören wir mal rein, was er uns zu sagen hat.
Einen schönen guten Morgen, Hendrik Brandes.
Schönen guten Morgen, lieber Gabor.
Hendrik, ihr seid ein Frühphasenfinanzierer in der Startup-Szene, der größte, den Deutschland zu bieten hat. Deswegen heißt ihr wahrscheinlich auch Early Bird, richtig?
Ja, unser Name ist unsere Mission.
Wie viel Cash habt ihr under Management? Das heißt, wie viel sind eure Firmen, die ihr betreut, derzeit wert?
Das sind zwei unterschiedliche Dinge. Wir betreuen 2,5 Milliarden in Geld und ich weiß gar nicht, was tatsächlich der Net Asset Value, wie wir das nennen, also die Gesamtbewertung unseres Portfolios ist, das wird eher so bei 7,5-8 Milliarden sein.
Und ich habe dich eingeladen, weil ich dachte, wir machen mal eine kleine Reise in die Zukunft, gucken mal, weil diesen Startups in der frühen Phase kann man ja was lernen über das, wohin entwickelt sich unsere Welt eigentlich. Und bei Welt, lass uns beginnen doch einfach oben, im Weltraum. Was ist da oben im Weltraum los? Ich lese mal Elon Musk und seine Aktivitäten dort. Ist das ein kommerzielles Feld oder ist das ein Hobby von Elon Musk, den Weltraum zu erobern und zum Mars zu fliegen?
Also das ist mit Sicherheit ein sehr kommerzielles Feld und ich denke, nicht ohne Grund ist SpaceX heute das wertvollste private Technologieunternehmen, das wir haben. Ich glaube, derzeit ungefähr 210 Milliarden wird es bewertet. Die Tatsache, dass die technische Innovation, die elektronische Integration hat dazu geführt, dass Satelliten von ehemals halbe Tonne Gewicht und 200 Millionen Euro in Kosten zu sogenannten Microcubes geschrumpft sind. Die wiegen noch wenige Kilo, 20, 30, 10, 50 und kosten vielleicht 100.000 Euro. Das hat dazu geführt, dass man sich sehr viel mehr Satelliten offensichtlich leisten kann fürs gleiche Geld. Und wenn man sehr viel mehr Satelliten für eine Konstellation zur Verfügung hat, kann man sie tiefer fliegen lassen, weil man dann mehr dazu benutzen kann, um die Erde abzudecken. Und wenn sie tiefer fliegen, kann man ganz andere Angebote, ganz andere Services damit ermöglichen, bis hin, jeder kennt das wahrscheinlich mittlerweile, Starlink kann Internet direkt aus dem Weltall anbieten, man kann telefonieren übers Weltall, man kann ein GPS-System nehmen, wo plötzlich die Genauigkeit plus minus 1 Zentimeter ist und nicht vielleicht plus minus 10 Meter wie bei einem Higher Orbit.
Aber was heißt das, wenn sie tiefer fliegen? Wie hoch fliegen dann diese Satelliten?
Typischerweise Lower Orbit sagt man 500 Kilometer und wir kommen vom Higher Orbit 20.000 Kilometer oder geostationär sogar 36.000 Kilometer.
Also eine Anwendung des Weltraums sind Satelliten, die Tätigkeiten auf der Erde steuern und Daten übermitteln letztlich.
Und das explodiert, um euch ein Gefühl dafür zu geben, ist über Jahrzehnte hat die Welt jedes Jahr zwischen 50 und 100 Satelliten in den Orbit geschickt, über die gesamte Welt. Letztes Jahr waren es 1.500 und die Prognose für das Jahr 2030 sind 10.000. Also da gibt es tatsächlich ein explosionsartiges Wachstum, das nur dann möglich sein wird, wenn wir natürlich auch die Transportkapazitäten zur Verfügung stellen, um all diese Satelliten in das Weltall zu befördern. Das ist momentan ein großer Flaschenhals, weil eine Rakete kann typischerweise so 20 Satelliten in einem Start absetzen, wenn sie nicht zu groß sind. Und wenn man dann weiß, dass Elon Musk irgendwie alle zwei Wochen einmal startet, manchmal ein bisschen öfter, aber was auch immer, ob es 25 oder 50 Starts sind, und wenn man 10.000 durch 25 oder 50 teilt, weiß man, da brauche ich mehr Kapazität, als SpaceX auch perspektivisch zur Verfügung stellen kann. Die Russen sind als Partner ausgefallen. Und das gibt natürlich große Chancen für neue Startups, die sich an diesem Riesenmarkt beteiligen wollen.
Also, die Zukunft ist sozusagen in Planung. Gibt es irgendeinen Bereich, wo du sagst, der wird von der Öffentlichkeit gar nicht gesehen oder vielleicht oft übersehen, wo die Zukunft gar nicht mehr so zukünftig ist, sondern in unsere Gegenwart reinragt?
Ja, ich denke, worüber wir jetzt nicht gesprochen haben, ist, was ich zusammenfassen würde, unter New Energy. Ich glaube, das ganze Thema Energie, die ist unglaublich wichtig. Es spielt eine zentrale Rolle, was die Bekämpfung des Klimawandels anbelangt. Und gerade im Bereich New Energy ist Deutschland, ist Europa durchaus führend. Neue, tatsächlich komplett CO2-freie Formen der Energiegewinnung. Wir sind engagiert im Bereich Nuklearfusion oder Kernfusion. Mhm. Da sind europäische Startups in beeindruckender Weise disruptiv unterwegs. Und das ist, hatte das Image, das ist immer 30 Jahre weg. Hm. Und was, glaube ich, in der Öffentlichkeit bisher nicht angekommen ist, das ist nicht mehr 30 Jahre weg. Sondern tatsächlich, wenn ich jetzt über konkret Marvel Fusion spreche, da wird der finale Nachweis der Energiegenerierung in 3 Jahren erwartet. Nicht 30.
Aber nicht mehr in Deutschland, richtig?
Nee, beklagenswerterweise nicht mehr in Deutschland. In Summe dann doch 300 Millionen, die es braucht, um so eine Demonstratoranlage zu bauen, waren für uns trotz intensivster Bemühungen nicht in Deutschland zu finden. Und deswegen wird der Demonstrator in Colorado gebaut. Es ist, wenn es funktioniert, tatsächlich der heilige Gral und für Energiegewinnung und wird unsere Welt verändern. Wissen tun wir es in 3 Jahren.
Aber leider nicht in Deutschland. Wie viel Startkapital gibt es für Startups in Deutschland? Was ist so eine jährliche Summe über den Daumen, die hier in Deutschland in ganz junge Unternehmen investiert wird?
Die gesamten Wachstumsinvestitionen im Jahr 2023 in Deutschland waren 7 Milliarden. Das ist eine wirklich beklagenswert kleine Zahl.
Was? Klingt viel.
Ja, das ist... Ich setze es immer gerne ins Verhältnis, wenn wir mal zurückgucken in das Zeitalter des ersten deutschen Wirtschaftswunders. Da wurden jährlich 3-4% des GDPs, des Bruttosozialproduktes, in Wachstumsunternehmen investiert. Damals in die Grundix dieser Welt, in das produzierende Gewerbe. Und es ist nun mal so, wenn ich nicht vorher in Wachstum investiere, kommt das Wachstum mit noch nicht raus. Also da gibt es eine klare Verdrahtung, eine Korrelation zwischen ich muss erst investieren und später kann ich wachsen. Wenn ich diese 3-4% nun auf unser heutiges Bruttosozialprodukt anwende, reden wir über 100 bis 150 Milliarden jedes Jahr, was dem entsprechen würde. Das hatten wir mal im deutschen Wirtschaftswunder und wir hatten ja auch tolles Wachstum im deutschen Wirtschaftswunder. Heute haben wir nicht 100 oder bis 150 Milliarden, wir haben 7 Milliarden und wir kratzen uns am Kopf und fragen, warum wir uns nicht wachsen. Das ist die Antwort.
Manche sagen aber, die andere Antwort ist, dass diese Konzerne aus der Ludwig-Erhard-Zeit groß geworden sind. Die Grundix vielleicht nicht, die sind pleite gegangen, aber die Siemens zum Beispiel, die BASF, viele sind Lindegas, sind groß geworden und machen heute eine Innovation in-house. Anders als im Silicon Valley, wo dann jeder vor sich hin gründet, gründen wir in den Großkonzernen. Was ist dran an diesem Argument, dass die deutsche Art zu gründen innerhalb eines Konzerns ist und nicht auf der grünen Wiese?
Ich glaube, diejenigen Konzerne, die heute überlebt haben, die Siemens und die Lindes, die machen tolle Innovationen. Ansonsten würde es sie gar nicht mehr geben. Es bleibt aber dabei, dass die disruptive, fundamentale Innovation kommt nur in ganz, ganz wenigen Ausnahmefällen aus existenten Unternehmen. Und wenn man sich anguckt, wo tatsächlich das amerikanische Wirtschaftswachstum herkommt, auch das Kapitalwachstum an den Börsen, sind es eben nicht die Etablierten, sind eben nicht die General Motors und Fords dieser Welt, sondern es sind die jungen Tech-Unternehmen, die dann die Welt verändern. Und auch die brauchen wir in Europa. Wir haben die Technologie, wir haben jetzt Talent, wir haben die Möglichkeiten. Es fehlt tatsächlich an dem, ich nenne es immer, an das Benzin für große Wachstumsunternehmen, an dem signifikanten Wachstumskapital, das es unseren Unternehmen ermöglicht, im globalen Wettbewerb zu bestehen und eine führende Rolle einzunehmen.
Gleichwohl, Hendrik, wollen wir niemanden entmutigen, sondern eher ermutigen, die eigene Lebensenergie zunächst mal zu investieren in eine gute Idee. Und über alles Weitere spricht man danach. Am Anfang ist die gute Idee, richtig?
100%. Also wenn ich jetzt in irgendeiner Form und Weise pessimistisch rüberkommen sollte, dann muss ich das dringend korrigieren. Ich bin struktureller Optimist. Ich glaube, das ist in meiner DNA anderweitig, kann man auch kein Venture Capital Investor sein. Es gibt ein Lebensmotto bei uns, das immer heißt, the biggest reason for failure is not having tried it.
Ja.
Also ich glaube, wir haben allen Grund.
Oder auf Deutsch, wer es nicht versucht, der ist schon gescheitert.
Genau.
Ja, in diesem Sinne, fühlt euch alle ermutigt, mit zu innovativ zu sein. Vielen Dank, Hendrik Brandes.
Vielen Dank.
Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
Na, da schauen alle gespannt auf die US-Einzelhandelsumsätze. Die Details hat meine Kollegin an der Wall Street, Anne Schwedt. Guten Morgen, Anne.
Hi Chelsea. Ja, die Einzelhandelsumsätze fielen besser aus als gedacht. Im Monatsvergleich gab es einen Anstieg von 0,4%, deutlich mehr als die 0,1% im August und mehr als die 0,3%, die Analysten erwartet hatten. Das zeigt echt, wie stabil die Wirtschaft ist, die ja jetzt auch noch einen Boost von der Notenbank durch die Zinssenkungen bekommt. Nimmt man Autos raus, stiegen die Umsätze sogar um 0,5%. Da wurden nur 0,1% erwartet. Gleichzeitig gab es gestern auch noch die neuen Daten zu den Arbeitslosmeldungen. Auch die fielen besser aus als gedacht. Und das, obwohl wir ja die Hurricanes Helene und Milton hatten, wo ja erwartet wurde, dass die Arbeitslosigkeit zumindest vorübergehend nach oben gehen könnte. So gesehen haben wir also weiterhin viele kaufkräftige Konsumenten und die geben auch gut Geld aus. Beides gute Vorzeichen dafür, dass wir weit von der Rezession entfernt sind. An den Märkten gab es ein neues Allzeithoch beim Dow Jones und unveränderte Schlusskurse beim S&P 500 und an der Nasdaq.
Auch Netflix hat neulich seine Bücher geöffnet und du hast natürlich für uns da reingeschaut. Sag uns, Anne, wie geht es den Medien- und Streaming-Unternehmen?
Weiterhin echt gut, Chelsea. Der Umsatz konnte um 15% gesteigert werden. Mit den Zahlen insgesamt konnte Netflix die Erwartungen der Analysten übertreffen. Vor allem das Werbegeschäft kann weiter gut wachsen. Die Mitgliedschaften mit Werbung stiegen um 35%. Netflix glaubt zwar nicht, dass Werbung vor 2026 der Hauptwachstumstreiber werden könnte, dennoch seien mehr als 50% der Neukunden im dritten Quartal Abonnenten mit Werbeunterbrechungen gewesen. Letztes Quartal konnte Netflix 5,1 Millionen neue Abonnenten gewinnen. Insgesamt hat der Streamingdienst jetzt über 282 Millionen Kunden. Die Anleger waren super happy mit den Zahlen. Die Netflix-Aktie legte nachbörslich um 5% zu.
Und was, Chelsea, hat dich heute überrascht?
Dass es in München, Erlangen und Heidelberg wahrscheinlich einfacher ist, einen Anwalt, eine Ärztin oder einen Erziehungswissenschaftler aufzutreiben als eine Kindergärtnerin, einen Elektriker oder einen Klempner. Denn die Anzahl der Akademiker ist deutschlandweit gestiegen, das zeigen neue Zahlen des Statistischen Bundesamts. In den genannten Städten im Süden ist die Quote am höchsten, hier haben jeweils rund 40% der Einwohner studiert. Heidelberg räumt auch bei den Promotionen ab, nirgendwo in Deutschland gibt es mehr Menschen mit Doktortitel, jeder 14. hat sich in der Stadt am Neckar mit der ehrwürdigen Universität bis nach fast ganz oben studiert. So ein Doktortitel macht sich so schön auf Visitenkarte und Klingelschild, dass das Prestige des DR. So manchen dazu verleitet hat, bei der akademischen Arbeit ein bisschen oder auch ein bisschen sehr zu schummeln. Solange keiner so genau hinschaut, kommt man damit ganz gut durch. Gerade in Politikerkreisen fliegt das jedoch öfter auf. Man erinnere sich an Berlins ehemalige Bürgermeisterin Franziska Giffey oder den Ex-Verteidigungsminister Karl Theodor zu Gutenberg. Er musste die Konsequenzen tragen.
Grüß Gott, meine Damen und Herren. Ich habe in einem sehr freundschaftlichen Gespräch die Frau Bundeskanzlerin informiert, dass ich mich von meinen politischen Ämtern zurückziehen werde und um eine Entlassung gebeten. Es ist der schmerzlichste Schritt meines Lebens.
Vielleicht hätten er und seine plagierenden Kollegen sich die Worte der Literatin Marie von Ebner-Eschenbach zu Herzen nehmen sollen. Wo die Eitelkeit anfängt, hört der Verstand auf.
Und was, Chelsea, geht eigentlich gar nicht?
Ein Halloween ohne Kürbis geht nicht. Schön, dass dieser Tage zwei Wochen vor Halloween der größte Kürbis Europas gekürt worden ist. Dieses Jahr stammt der Gewinner aus Belgien. Das gewaltige Gemüse von Mario van Geel hat über 1150 Kilogramm auf die Waage gebracht, also mehr als eine Tonne. Der Belgier gewinnt diesen Titel zum zweiten Mal schon. Den Rest des Siegertreppchen konnten zwei Deutsche einnehmen. Die 1000-Kilo-Marke haben ihre Kürbisse allerdings knapp verpasst. Der Preis für das XXL-Format der Riesenkürbisse ist allerdings ihre Farbe. Statt dem leuchtenden Orange, das man von den Halloween-Kürbissen mit ihren grusigen Gesichtern kennt, sind ihre großen Brüder oft eher blass. Trotzdem, eine gute Fee hätte bei diesen Riesenexemplaren bestimmt wenig Probleme, sie in eine Kutsche zu verwandeln. Es braucht nur ein paar Fenster, ein paar Räder und ein ganz bisschen Ich freue mich jedenfalls schon sehr auf Halloween, auf diese ganz besondere Zeit. Die Luft duftet nach reifen Äpfeln und nassem Laub. In der kalten, klaren Nacht schimmert der Nebel, während der Herbst seine mystische Ruhe mit dem flüchtigen Flüstern von Kürbissen, Spinnweben und einem Hauch von Magie durchsetzt. Die Jahreszeit. Der Hexen ist da. Ich wünsche Ihnen einen verzauberten Start in den Tag und hoffe, dass Sie Ihr Halloween-Kostüm auch schon griffbereit haben. Ich bin Chelsea Speaker und am Montag hören Sie hier wieder Gabor Steingart. Same time, same place.
When I look out my window, many sights to see. And when I look in my window, so many different people to be. They're strange, so strange. It's very strange to me.
You got to pick up every stitch. You got to pick up every stitch. You got to pick up every stitch. Oh no. Must be the season of the witch. Must be the season of the witch. Must be the season of the witch.
When I look over my shoulder,
what happens, love?
What do you think I see? Mm-hmm. Some other cat looking over,
shut up, shut up.
Over his shoulder.